Ich lese Psalm 139. Ein Psalm Davids vorzusingen. Herr, du erforscht mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht alles wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, da ich im Verborgenen gemacht wurde, da ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, da ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken? Wie ist ihre Summe so groß? Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand. Wenn ich aufwache, bin ich immer noch bei dir. Ach, Gott, wolltest du doch den Frevler töten, dass doch die Blutgierigen von mir wichen. Denn voller Tücke reden sie von dir und deine Feinde erheben sich ohne Ursache. Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen und verabscheuen, die sich gegen dich erheben? Ich hasse sie mit ganzem Ernst. Sie sind mir zu Feinden geworden. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Ich bete mit uns. Vater im Himmel, ich möchte dich einladen, dass du diese Worte für uns lebendig machst und dass du hier bist, dass du unsere Fragen, unsere Zweifel, unsere Sorgen nimmst und sie bei dir einen Platz finden und dass wir mit allem, was uns jetzt bewegt, was wir aus der Woche mitbringen, dass wir das bei dir abgeben können, zur Ruhe kommen können. Hilf uns zu hören und hilf uns auch zu sprechen. Amen. Dieser Psalm 139 ist ein gefährlicher Psalm. Ein Psalm, mit dem man eine Revolution anzetteln kann. Das mal so als kleine Warnung vorweg. Wenn du diesen Psalm ernsthaft betest und so meinst, wie er hier steht, dann wirst du verändert, vielleicht hier rausgehen, aber zumindest wird sich dein Denken und dein Handeln garantiert ändern müssen. Und ich muss zugeben, dieser Psalm, der hat mich kalt erwischt, als ich das vorbereitet habe, denn ich kannte zwar viele Verse, aber ich habe ihn nie im Zusammenhang gelesen oder vielleicht mal vor langer Zeit. Und ich habe immer nur so einzelne Schnipsel gelesen, zum Beispiel so Vers 13 über Gottes schöpferisches Handeln, dass er mich im Mutterleib geformt hat. Das fand ich immer sehr rührig. Gerade als werdender Vater ist das irgendwie ein positives Gefühl, was ich da verspüre, wenn ich das so lese. Aber so ganz rund endet das Ding irgendwie nicht. Da sind dann auch noch diese Verse 19, 20, 21, 22, wo es plötzlich zu einem Bruch kommt. Wo plötzlich von Emotionen wie Hass und Verachtung die Rede ist. Das sorgt dann irgendwie bei mir für Bauchschmerzen. Und nicht nur bei mir. Ich habe in der Vorbereitung herausgefunden, dass dieser Psalm, beziehungsweise diese 3, 4 Verse, um die es geht am Ende, die wurden aus dem Psalmbuch der katholischen Kirche gestrichen, nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Also diese täglichen Psalmlesungen, sie haben es nicht aus der Bibel gestrichen, aber sie beten diesem Psalm nicht mehr diese 4 Verse, weil es zu kompliziert ist. Die Begründung lautete, das kann man den Leuten nicht zumuten. Da braucht man eine theologische Ausbildung, sonst wird man an diesem Psalm verzweifeln. Aber David betet das hier. Und irgendwie mischt sich das in all diese rührigen, diese poetischen Worte. Ist ja unglaublich schön, was er hier auch sagt. Und dann redet er von Hass und Verachtung und bittet Gott darum, den Frevler zu töten. Und überhaupt steht das nicht in einem exakten Gegensatz zu dem, was Jesus in der Bergpredigt sagt? Vielleicht kennt ihr diese berühmten Verse in der Bergpredigt, wo Jesus sagt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Also wer Gegensätze in der Bibel sucht, hier ist einer. Es ist exakt das Gegenteil zu dem, was Jesus sagt. Nun, ich glaube, dass der Psalm ist nicht leicht zu verstehen. Und ich weiß auch nicht, ob ich ihn richtig verstanden habe. Ich kann euch nur das sagen, was mir beim Lesen und beim drüber nachdenken auffiel. Aber ich glaube, wir müssen ihn nicht zusammenstreichen. Wir müssen ihn auch nicht kürzen. Aber wir müssen uns ein bisschen Zeit nehmen, um zu verstehen, was hier los ist. Und das versuchen wir jetzt mal. Ich glaube nämlich, wenn wir diese Verse einfach rausstreichen, verpassen wir tatsächlich die eigentliche Botschaft des Psalms. Und natürlich muss man ernst nehmen, dass das für viele erstmal schwer zu schlucken ist, für mich auch. Dass es vielleicht ein Widerspruch ist zu dem, was Jesus in der Bergpredigt sagt. Das ist ein Grund, warum Leute Psalmen ungern lesen, weil sie plötzlich überrascht werden mit solchen harten Aussagen. Aber wir dürfen auch nicht den Fehler machen und einfach eine Spannung aufbauen zwischen dem Ersten und dem Zweiten Testament, zwischen dem, was wir Altes Testament nennen, ein bisschen despektierlich für die Juden, finde ich, also das Erste und Zweite Testament. Wir müssen da keine Spannung aufbauen. Im Ersten Testament gibt es Texte, die über Gericht und Rache sprechen und über den liebenden Gott und sehr selbstkritisch sind, und die gibt es auch im Zweiten Testament, das, was wir als Neues Testament kennen. Und diese Spannung finden wir hier schon allein in diesem Psalm 139. Denn dieses Lied von David hat eine Tiefe, eine Komplexität, die sich uns erst nach und nach erschließt. Gleich am Anfang stellt David ja fest, dass Gott überall ist. Und je nach persönlichem Zustand kann ich diese Aussage als was Positives oder als was Negatives empfinden. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Das kann eine drückende Hand sein, das kann aber eine umarmende Hand sein. Und David selbst weiß nicht so genau, wie er mit diesem Gefühl umgehen soll, mit diesem Gott, vor dem er sich nicht verbergen kann. Er sagt hier in Vers 7, wohin soll ich gehen vor deinem Geist und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Da ist diese Ambivalenz. Für ihn ist es nicht so klar, dass das schön ist, dass Gott überall ist. David ringt mit dieser Tatsache, dass Gottes Gegenwart, dass Gottes Nähe, ja, wenn sie denn wirklich stimmt, wenn sie denn wirklich so wahr ist, ihn viel mehr herausfordert, als er bisher dachte. Wenn er vor Gott keine Geheimnisse hat, was ist denn das für eine Beziehung? Das ist ja furchtbar anstrengend. Viel intimer als gedacht. Viel näher, viel umfassender als gedacht. Und er hat das Gefühl, vor diesem Gott kann man eigentlich nur eins machen, nämlich weglaufen. Vielleicht findest du dich in diesen Worten von David wieder. In diesem Gefühl, dass es irgendwie schön ist, was wir hier lesen, aber auch irgendwie bedrohlich. Wie geht's dir damit, wenn du hörst, dass Gott überall ist? Entspannst du dich oder spannst du dich an? Ist es bedrohlich oder ist es wohlig? David hat interessanterweise noch einen anderen Kampf mit diesem Gott, der überall ist. Und das entfaltet sich dann, wenn man diese Verse 19 bis 22 wieder dazu nimmt. Denn nachdem David ja festgestellt hat, dass Gott überall ist, dass sein Einflussbereich bis in den Mutterleib hinein wirkt, ergibt sich für ihn ein weiteres Problem. Sein Problem lautet, wenn Gott wirklich überall ist, wenn Gott wirklich allgegenwärtig und allmächtig ist, wieso kann denn Gott nicht dafür sorgen, dass das systematische Unrecht, was er erlebt, keinen Platz mehr hat? Wieso kann Gott die Frevler nicht einfach aus dem Weg räumen? Was zögert er noch? Es ist doch ganz klar. Vers 19. Ach Gott, wolltest du doch den Frevler töten? Wünscht sich David hier. Und es ist wichtig zu verstehen, es geht jetzt gar nicht so sehr um konkrete Feinde oder Menschen, die ihm das Leben schwer machen. Nein, es geht grundsätzlich um Menschen, die böse sind, die vielleicht sogar objektiv böse sind. Menschen, die Macht und Einfluss haben und damit Böses tun. Das ist oft nicht schwer zu erkennen. Aber jetzt kommt die nächste komplexe Situation in diesem Psalm. Denn was sagt David hier, der ja übrigens König David war, also einer mit Macht? Er sagt hier in Vers 21, sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen und verabscheuen, die sich gegen dich erheben? Das ist eine offene Frage. David richtet die Frage an sich selbst, an sein eigenes Herz. Er wundert sich nämlich darüber, dass das gar nicht so automatisch ist. Er hasst nicht die Menschen, die Gott verabscheuen oder Gott hassen, die von Gott nichts wissen wollen. Nein, er fühlt sich sogar zu diesen Menschen hingezogen. Er fragt sich, warum fühle ich mich zu Menschen hingezogen, die gegen meine Überzeugungen handeln und leben? Sollte ich diese Menschen nicht automatisch hassen? Stattdessen wird er zum Komplizen. Das ist eine sehr komplexe Frage. C.S. Lewis hat darüber ein ganzes Kapitel geschrieben, in diesem schönen Büchlein hier. Kann ich sehr empfehlen, wer eine Einleitung zu dem Psalm lesen will, das heißt das Gespräch mit Gott auf Deutsch, Beten mit dem Psalm. Und er stellt bei sich selber fest, dass er das gleiche Problem hat wie David. Er lässt sich gerne hofieren und beeindrucken von Menschen, die eigentlich für das Böse stehen. Damals in Oxford und Cambridge, ich weiß nicht, wer das war, aber es waren auf jeden Fall Menschen, wo ganz klar war, bei denen geht es nicht mit den rechten Dingen zu. Und er merkt, dass ihm die Zuneigung dieser Menschen wichtiger ist als die Maßstäbe von Gott. Er schreibt da ein ganz nettes Beispiel, das könnte auch, finde ich, eigentlich in Berlin heute geschrieben sein. Ich lese das mal kurz hier, nur einen kurzen Abschnitt vor. Man empfindet es als Ehre, sagt Lewis, wenn eine große, wenn auch unliebsame Persönlichkeit einen auf der Straße erkennt. Und wo immer solche Motive im Spiel sind, ist es umso besser, wenn man diese Leute sehr gut kennt und mit ihnen vertraut ist. Es wäre doch herrlich, wenn der Mann laut "Hallo Bill" riefe, während man mit einem leicht zu beeindruckenden Vetter vom Lande über den Leicester Square geht. Ich weiß nicht, ob dieses Verlangen selbst ein ernstzunehmender Charakterfehler ist, aber ich neige zu der Auffassung, dass ein Christ gut daran tut, Begegnungen mit Leuten zu meiden, die andere schikanieren oder lasziv, grausam, unehrlich, boshaft und so weiter sind, soweit das mit Anstand möglich ist. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen leicht zu beeindruckenden Cousin vom Land oder einen Vetter zu Besuch hattet in Berlin und euch gefreut habt, als dann jemand "Hallo Karl" oder so gerufen hat. Aber das ist ein Beispiel, ein humorvolles Beispiel, was viele konkrete Situationen beschreibt, stellvertretend dafür steht. Lewis nennt dann weiter wichtige gesellschaftliche Anlässe, bei denen Leute mitunter sehr, sehr schlimme Dinge sagen, Aber er weiß nicht, ob er sie jetzt zurechtweisen soll oder ob er einfach so tun soll, als ob er nichts gehört hat. Vielleicht hat er sich ja verhört. Und bevor man Unannehmlichkeiten hat, sagt man lieber nichts. Wird er zum Komplizen, wenn er die Klappe hält? Soll er etwas sagen, auf die Gefahr, nicht mehr eingeladen zu werden? Das erinnert mich an Situationen, die ich kenne. Soll ich Menschen zur Rede stellen, wo ich das Gefühl habe, da läuft was schief? Die handeln gegen meine Werte und gegen die Werte, die gut für die Gesellschaft sind? Soll ich aufstehen und gehen, wenn jemand etwas Unerhörliches tut? Oder verliere ich dann den Zugang zu diesen Kreisen, zu denen ich doch so gern dazugehöre? Wie viel Kompromiss ist schon Komplizenschaft? Vielleicht kennt ihr das auch auf der Arbeit. Das kann ja auch so ein Ort sein, wo man mitunter Dinge sieht, Dinge hört, von Dingen beeindruckt wird, aber eigentlich genau weiß, wenn ich das jetzt ernst nehme, wofür ich stehe, dann müsste ich was sagen oder ich müsste gehen. Ich müsste mir vielleicht sogar einen neuen Job suchen. Und um mal ein sehr aktuelles Beispiel dazu nennen, wir sehen ja gerade in der aktuellen Debatte über sexuelle Missbrauch, wohin das führen kann, wenn niemand nie etwas sagt. Und wir müssen nicht erst an Harvey Weinstein oder Kevin Spacey denken. Das geht auch schon viel früher los. Wäre es da nicht tatsächlich einfacher, wenn Gott mal eingreifen würde? Und mal, er muss ja nicht gleich jemanden töten, aber zumindest so kurz davor. Das wäre doch dann ganz klar. Davids Gesinnung ändert sich dann nach diesem Hin- und Her-Überlegen. Wir merken diesen inneren Dialog. Übrigens typisch für die Psalmen. Es ist ein innerer Dialog. Und wir lesen dann sein Fazit. Vers 22. Er kommt da an, wo er ankommen soll, denkt er. Ich hasse sie mit ganzem Ernst, sie sind mir zu Feinden geworden. Jetzt stellt mich das aber nicht zufrieden. Denn wir haben nach wie vor ja ein großes Problem. Was ist denn eigentlich gutes Handeln? Und woher weiß David, was gutes Handeln ist und was schlechtes Handeln ist? Was ist denn Gottes Maßstab für richtiges Handeln? Und wer ist in Gottes Augen ein Frevler und wer nicht? Und überhaupt, ist dieser Maßstab immer gleich? Man muss sich ja nur mal anschauen, was die Christen und die Kirche über die Jahrhunderte für verschiedene Maßstäbe hatte. Da gibt es schon eine gewisse Entwicklung, mal in die eine, mal in die andere Richtung. Und wenn sich die Christen darüber nicht einig sind und andere sowieso nicht, woher weiß ich dann, was ein Frevler ist und was nicht? Und darum gibt es jetzt den zweiten Teil in der Predigt, da soll es um diese sehr praktische Frage gehen. Wie finde ich das heraus, was ein guter Maßstab ist? Und bevor ich da mehr zu sage, noch eine kurze Anmerkung, weil manche stören sich vielleicht, und ich kann das gut verstehen, noch immer an diesen harten Wörtern wie hassen. Ja, oder verabscheuen. Und die Frage, ist das wirklich mit Jesus und seiner Bergpredigt zu vereinbaren, steht noch immer im Raum. Nun, man muss wissen, dass dieses Wort, was Luther hier mit hassen übersetzt, ähnlich übrigens wie das Wort lieben, im Hebräischen nicht einfach ein Gefühl meint, sondern es ist aktives Handeln. Hassen ist sozusagen aktiv, aber nicht als ein Gefühl, sondern als ein Handeln, was man vielleicht eher mit bekämpfen übersetzen könnte. Also im Sinne von gegen das Unrecht aufstehen. Hassen ist nicht ein Gefühl, sondern es ist eine Tat. Und zwar eine Tat, die sich hier ganz klar gegen Menschen richtet, die Unrecht begehen. Und damit nähern wir uns jetzt dem revolutionären Potenzial dieses Psalms. Nochmal von Anfang. David beginnt mit der Feststellung, dass Gott überall ist. Gott ist allmächtig, wir können seinem Einflussbereich nicht entgehen. David wünscht sich, dass der allmächtige Gott die Frevler einfach aus dem Weg räumt. Und während er das noch sagt, stellt er fest, A, er ist selbst ein Teil des Problems, weil er immer wieder Kompromisse eingeht. Und B, er stellt fest, dass Gott von ihm erwartet, dass er sich einsetzt. Dass er gegen strukturelles Unrecht aufsteht, gegen die, die andere unterdrücken, aufsteht. Dass er sie bekämpft. Ein kleiner Nebensatz. Es ist übrigens unglaublich spannend, diesen Psalm im Kontext der Jona-Geschichte zu lesen. Wenn ihr mal Zeit habt, lest mal die Jona-Geschichte durch. Vielleicht erkennt ihr einige Dinge wieder. Es ist wie, als ob der Psalm über diese Geschichte geschrieben ist. Kommen wir nun zum praktischen Teil. Ihr habt jetzt hoffentlich alle einen Zettel und einen Stift. Ich werde euch jetzt einige Fragen stellen. Die könnt ihr mitschreiben, müsst ihr nicht mitschreiben. Aber ihr könnt sie mitschreiben, dann könnt ihr vielleicht auch mal zu Hause drüber nachdenken. Und ich gebe nur kurz Zeit, so ein bisschen dann eine Antwort zu formulieren. Es ist mehr so eine Aktivität, die euch so auf eine Spur bringt, aber so richtig drüber nachdenken könnt ihr dann zu Hause. Die erste Frage lautet, wann hättest du eigentlich das letzte Mal aufstehen müssen? Im Sinne von dich einsetzen müssen und hast es aber nicht gemacht? Oder vielleicht anders gefragt, wann warst du das letzte Mal ein Komplize, eine Komplizin? Vielleicht fällt dir eine Geschichte ein. Und dann gleich die zweite Frage hinterher. Warum bist du nicht aufgestanden? Warum hast du nichts unternommen? Warum hast du nichts gesagt? Warum? Es wäre jetzt unglaublich spannend, ein Gespräch zu starten. Das wäre vielleicht für manche auch ein bisschen peinlich, für mich inklusive. Aber es gibt ja auch oft gute Gründe, weil wir es eben nicht genau wissen, was wir tun sollen. Und das Problem finden wir auch bei C.S. Lewis. Und er hat wirklich ein revolutionäres Zitat, das wunderbar nach Kreuzberg und mittlerweile auch Neukölln passt, aber vielleicht mehr im Geist von Kreuzberg in den 80ern geschrieben ist. Ich lese es vor, ihr könnt es mitlesen. Es geht um die Frage, wie kann ich mich entscheiden, was gut und richtig ist? Das führt zu der weiterreichenden Frage, ob nicht das große Übel unseres öffentlichen Lebens darin besteht, dass es heute keinen Mittelweg zwischen hoffnungsloser Unterwürfigkeit und schrankenloser Revolution mehr zu geben scheint. Tumulte sind ausgestorben, gemäßigte Tumulte jedenfalls. Manches spricht dafür, dass wir wesentlich besser zurechtkämen, wenn die Fenster diverser Ministerien und Zeitungsredaktionen öfter eingeworfen würden und wenn gewisse Leute häufiger an den Pranger gestellt und mit irgendetwas beworfen werden würden. In Klammern, behutsam versteht sich, mit Schlamm und nicht mit Stein. Es ist durchaus nicht unbedingt wünschenswert, dass ein Mensch unter seinesgleichen die Vorzüge eines Tyrannen oder eines Wüstlings und zugleich eines ehrlichen Mannes genießen sollte. Die Antwort auf diese Frage kenne ich nicht. Die Gefahren einer Veränderung in der Richtung, die ich umrissen habe, sind groß. Ebenso wie die Übel unserer gegenwärtigen Willfährigkeit. Ein schönes Wort. Es ist natürlich wieder eine gewisse Übertreibung hier. Aber wir müssen auch überlegen, Lewis lebt in den 20er, 30er Jahren des 20. Jahrhunderts. Da war tatsächlich vielleicht gemäßigtes Steinewerfen eine sehr gemäßigte Aktion. Aber er ist offen mit seiner Ratlosigkeit. Er weiß, stillsitzen kann er nicht. Aber die Revolte anzetteln und das Kind mit dem Bade ausschütten, wie man so schön sagt, das kann er auch nicht. Und dieses Dilemma ist universell. Anstatt für unseren Glauben, für die Werte aufzustehen, bleiben wir sitzen. Oder wir überlassen den Leuten das Feld, die so radikal sind, dass wir auch da uns nicht wiederfinden. Wir wissen oft nicht, wie wir uns richtig verhalten sollen. Und weil wir nicht wissen, was richtig und falsch ist. Und damit sind wir jetzt bei den Kriterien für den Kampf gegen das Böse, gegen das strukturelle Unrecht. Und da wird dieser Text sehr praktisch. Das Erste, was hier auffällt, ist, dass schon von Anfang an David hier sagt, Gott darum bittet, dass Gott ihn doch erforschen möge. dass Gott ihm doch zeigen möge, was in ihm vorgeht. Und besonders eindrücklich ist hier der letzte Vers, Vers 24. Da bittet er Gott darum, sieh doch, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Und diese Einsicht, dieses unglaublich wichtige Gebet, das ist der wichtigste Satz im Grunde in diesem Psalm, denn dieser Satz schützt vor Machtmissbrauch, vor religiösem Fanatismus und vor falschen Schuldzuweisungen, weil er mich selber mit ins Boot holt, weil er mich selber mit in das Problem hineinnimmt. Und David weiß, er hat in der Vergangenheit sich geirrt, er hat falsche Entscheidungen getroffen, die auf Kosten von anderen Menschenleben gingen. Da lesen wir unglaubliche Geschichten über David. Er weiß auch, dass er in Zukunft falsche Maßstäbe anlegen wird und sein Schritt ist mehr Beziehung zu Gott, näher ran an Gott. Gott darum bitten, dass Gott ihm helfen möge, sich selber zu erforschen. David weiß um seine Abhängigkeit von Gott und das bringt mich zum nächsten Schritt. Zweites Zitat von Wilhelm von Saint-Thierry. Ich lese die deutsche Übersetzung. Er schreibt, sei ganz gegenwärtig bei dir. Darum beschäftige dich damit, dich selbst zu kennen und erkenne, in wessen Ebenbild du bist und gleichermaßen erkenne und verstehe, was du bist und was du in ihm tun kannst, dessen Ebenbild du bist. Das sagt Wilhelm von Saint-Thierry im 11. Jahrhundert. Er war ein Zisterziensermönch, mit ein paar anderen war er einer der Gründer dieses Ordens. Und was er hier sagt, was er hier zusammenfasst in diesem sehr dichten Satz, ist eigentlich nichts anderes, als was David hier in diesen Versen 13 bis 16 macht. Ich lese das einfach nochmal vor, was David hier sagt. Vielleicht erkennt ihr ein oder andere Dinge wieder, die auch Thierry sagt. Du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, da ich im Verborgenen gemacht wurde, da ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, da ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Was David erkannt hat, was Saint-Thierry erkannt hat, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, ist, dass wir erst handeln können, wenn wir wissen, wo wir herkommen. Wir können erst etwas unternehmen, wir können erst etwas verändern, wir können erst eine Revolution anzetteln, wenn wir wissen, wo wir herkommen, zu wem wir gehören, in wessen Ebenbild wir geschaffen sind. Gott hat uns beauftragt, gegen das Unrecht aufzustehen. Das macht er nicht für uns. Doch ohne das tiefe Forschen darüber, ohne das Erforschen, wer ich bin, wer ich in Gott bin, wie ich mit ihm verbunden bin, in welcher Nähe Beziehung ich mit ihm stehe, kann ich diesen Schritt nicht gehen, kann ich nichts unternehmen. Und eine zweite Sache wird hier klar. Ich muss nicht nur wissen, wo ich herkomme, sondern der Auftrag dreht sich immer darum, dass die Ebenbildlichkeit Gottes bewahrt wird. Die Schöpfung bewahrt wird. Es geht um den grundsätzlichen Wert des Menschen. Da, wo der Wert des Menschen verletzt wird, in welcher Form auch immer, ob durch strukturelles Unrecht oder durch persönliche Begegnung mit Menschen, die sich nicht im Griff haben, da muss ich aufstehen. Das ist der Auftrag, der allgemeine Auftrag. Und damit komme ich zur dritten Frage für euren Zettel. Bist du schon mal aufgestanden, um Gottes Ebenbilder zu schützen? Oder stehst du nur auf, wenn es um dich geht? Bist du schon mal aufgestanden, um Gottes Ebenbilder zu schützen? Oder stehst du nur dann auf, wenn es um dich geht? Bei mir selbst stelle ich fest, dass die Dinge, für die ich mich ereifere, die Dinge, für die ich mich begeistere, wo ich auch tatsächlich irgendwie ein Anliegen habe, natürlich sind es auch Dinge, die andere betreffen, aber am meisten rege ich mich darüber auf, wenn ich nicht gesehen werde. Nun, wir merken, es wird immer komplexer. Wir haben immer die Tendenz, dass wir genau wissen wollen, was wir tun sollen. dass wir einen genauen Plan bekommen, was richtig ist, was falsch ist. Aber wenn das Kriterium die Ebenbildlichkeit ist, dann gibt es sehr, sehr viele Dinge, hinter die man sich klemmen kann und das auf ganz unterschiedliche Art und Weisen tun kann. Und es gibt unterschiedliche Perspektiven. Ich nenne mal ein Beispiel. Das ist ein sehr strittiges Beispiel, aber es ist so ein Entweder-Oder-Thema, das Thema Abtreibung. Für die eine Seite ist ganz klar, was richtig ist, und für die andere Seite ist auch ganz klar, was richtig ist. Aber wenn es um die Ebenbildlichkeit geht, dann müssen sich beide Seiten Fragen gefallen lassen. Zum Beispiel, bin ich für den Schutz allen Lebens oder nur für eine bestimmte Causa? Stehe ich genauso auf gegen Waffenhandel, gegen Führen von Kriegen, gegen systematische Unterdrückung, gegen all das Leid? Oder stehe ich für ein Thema auf? Und andererseits muss ich mich fragen lassen, ist das erkämpfte individuelle Recht auf Selbstbestimmung wirklich das alleinige und höchste Gut? Oder stehen wir als Individuen in größeren Zusammenhängen, in einem größeren Kontext? Und wir merken an diesem konkreten Beispiel, was so heiß ist und so heiß diskutiert wird immer wieder, wer die komplexe Frage nach Gottes Auftrag stellt, findet keine einfache Antwort. Und er wird sich auch grundsätzlich, oder sie wird sich grundsätzlich wenig Freunde machen, weil man alles hinterfragt, weil man in kein Lager passt, weil man zu unbequem ist. Aber im Ergebnis wird sich zeigen, ob Gottes Liebe, seine Schöpfungskraft, unsere Ebenbildlichkeit zu Gott wiedergespiegelt wird. Und das bringt mich zur letzten Frage. Was ist dein persönlicher Auftrag? Und was bedeutet diese Ebenbildlichkeit, dieser Wert für diesen Auftrag? Gibt es etwas, wo du eigentlich genau weißt, dafür müsste ich aufstehen? Was könnte das sein? Ich komme zum Schluss der Predigt. Ein letzter Gedanke. Und ich möchte nochmal versuchen, Bergpredigt und Psalm 139 zusammenzubringen. Jesus hat durch sein Reden und durch sein Handeln vorgemacht, was es heißt, gegen systematisches Unrecht aufzustehen. Und er hat all die hinterfragt, die Macht hatten, die Verantwortung hatten, und hat sehr viel Zeit mit den Menschen verbracht, die darunter leiden mussten. Und in seinem Fall hat ihn das ans Kreuz gebracht. Und wenn er sagt, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen sollen, dann meint er genau das, dass wir in diesen Konflikt treten müssen. Aber weil der Tod bei Gott nicht das letzte Wort hat, sondern die Liebe, gibt es auf den Tod die Auferstehung. Und auf die Auferstehung folgt der Auftrag an uns, an die Gemeinde. Wir führen diesen Auftrag nicht auf der Basis des Todes auf, sondern aus der Basis der Auferstehung. Das Segnen, das Lieben der Feinde meint nicht Passivität. Ich glaube im Gegenteil, es ist eigentlich die radikalste Form, Leute zu hinterfragen und für Umbruch zu sorgen. Seine Feinde zu lieben wird für mehr radikalen Umbruch sorgen in unserer Gesellschaft heute wie damals, als einfach einen hasserfüllten Facebook-Kommentar zu schreiben oder eine überzeugte, aber lieblose Handlung zu tun. Mein konkretes Handeln muss durch Liebe durchsetzt sein. Nicht durch Ablehnung, nicht durch Überheblichkeit, nicht durch diesen Hass, der nur Dinge sagt, aber der sich nicht grundsätzlich gegen diese Dinge einsetzt. Von dem her können wir die Bergpredigt eigentlich nur als Konkretisierung dessen verstehen, was hier schon im Psalm David betet. Und zum Schluss habe ich noch einen kurzen Ausschnitt aus der Bibel, der das im Grunde super zusammenfasst, nämlich Paulus im 1. Korintherbrief in Kapitel 13. Dort sagt er nämlich, berühmter Text, aber das ist der Zusammenhang für den Text, wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und mein Leib dahin gebe, mich zu rühmen und hätte der Liebe nicht, so wäre es mir nichts nütze. Nochmal. Wenn ich alle Habe wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und mein Leib dahin gäbe, mich zu rühmen, und hätte der Liebe nicht, so wär's mir nichts nütze. Amen.